HR-Info. Die Reportage.
Bibiane Stahl, Seebeben, Tsunami und drei Kernschmelzen. Vor 10 Jahren schaute die ganze Welt nach Japan zum Supergau von Fukushima. Viel ist dort seitdem passiert. Städte wurden wieder aufgebaut, Schutzmauern errichtet, die Arbeiten in dem havarierten Kernkraftwerk fortgesetzt und die Exportbeschränkungen für viele Produkte größtenteils wieder aufgehoben. Und doch ist in der Region Fukushima nichts mehr, wie es einmal war. Nur wenige Menschen sind in ihre alte Heimat zurückgekehrt und die Politik setzt weiter auf Atomkraft. In der Region soll 2022 ein erstes Kernkraftwerk wieder angefahren werden. Unsere Korrespondentin Katrin Erdmann hat die damals am schlimmsten betroffenen Orte besucht und mit Menschen gesprochen, die dabei waren beim Supergau von Fukushima.
Der deutsche Jürgen Oberbäumer merkt an jenem 11. März sofort, das ist keines der üblichen Beben. Es ist stärker, länger. Er springt ins Auto, will nach Hause fahren zu seiner Frau. Ein Handy hat er damals noch nicht. Im Radio und auf den Straßen wird bereits vor dem Tsunami gewarnt.
Ich fahre immer schnell, aber dann war man wie ein Roboter bin ich gefahren. Ich habe das gar nichts mehr registriert. Ich wollte nur nach Hause.
Er schafft es. Im Haus angekommen ist von der Ehefrau keine Spur. Ed greift in Windeseile ein paar Dinge und läuft los.
Wir gehen jetzt die Treppe hoch, die ich damals mit meinem kleinen Rucksack und Wertsachen auf dem Rücken auch gegangen bin. Dies ist ein Hügelchen über meinem Haus. Das war meine Idee. Okay, gehst da mal rauf, da bist du sicher.
Eine richtige Entscheidung des Ostwestfalen aus dem Kreis Herford. Auch einige Japaner haben dort Zuflucht gesucht. Durch die Bäume kann man das Meer sehen. Alle gucken ängstlich dorthin.
Und dann sagte einer von denen, das ist mir unvergesslich, jetzt ist es gekommen, da unten bis zur Augenklinik. Es war schon ziemlich bedrückt, die Stimmung, ne?
Nicht alle haben so viel Glück wie der Deutsche. Der Tsunami wird insgesamt etwa 20.000 Menschen in den Tod reißen. Tausende müssen ihre Heimat verlassen. Auch im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi spielen sich derweil dramatische Szenen ab. 50 Minuten nach dem Seebeben trifft die gewaltige Flutwelle auf das Kraftwerk. Der komplette Strom in den 3 Reaktoren, die zurzeit am Netz sind, fällt aus. Mitarbeiter von TEPCO haben die Szene später nachgestellt. Als das Unglück passiert, sind sie völlig überfordert. Eine solche Situation haben sie nie simuliert. Radioaktivität tritt aus. Alle Häuser im Umkreis von 3 und dann 10 Kilometern werden evakuiert. Japans damaliger Regierungschef, der Demokrat Naoto Kan, fliegt zum Atomkraftwerk. 4 Tage später sagt er auf einer Pressekonferenz:
Nach den Wasserstoffexplosionen in Block 1 und 3 steht Block 4 in Flammen. Die Radioaktivität in der Umgebung ist ziemlich hoch.
Der Evakuierungsradius wird auf 20 Kilometer ausgeweitet. Betroffen sind 160.000 Menschen. In Deutschland wird die Katastrophe der Anfang vom Ende der Atomkraft sein. In Japan nicht. Das ostasiatische Land hätte ein Pionier werden können, sagt Oberbäumer, der die Katastrophe in mehreren Büchern aufgearbeitet hat. Doch die fast durchgängig regierenden Liberaldemokraten seien zu eng mit der Atomwirtschaft verbunden. So wie mit der Bauwirtschaft. Der Buchautor fährt zum Meer. Er sei lange nicht mehr hier gewesen, sagt er. Der wunderschöne Sandstrand ist breit und schließt mit einer hohen Mauer ab. Beton, wo früher Bäume standen. So sieht es inzwischen an vielen Orten an der Pazifikküste aus.
Mauern in dem Sinne schützen ja nicht wirklich. Die Mauern werden letzten Endes überspült und von der Landseite dann ja instabil gemacht. Ist ja ein bekanntes Phänomen, das ist ja auch hier passiert. Die Mauern, die 2011 da waren, haben bis auf eine eigentlich nichts gebracht.
Nun wurden viele neu und nochmals höher gebaut. Kleine Buchten sind weitgehend verschwunden. Man hätte Dämme bauen, Flüsse sanft umleiten können. Doch in Japan kenne man eben immer nur Beton, bedauert der Ostwestfale. Dass er damit nicht ganz falsch liegt, kann man in Rikosentakata sehen. Der Tsunami zerstörte fast alle Häuser des damals 25.000 Einwohner zählenden Ortes. Der 70 Jahre alte Fumiyako Kono stand damals auf einer Anhöhe, 27 Meter über dem Meeresspiegel.
Man sieht hier, wie der bis zu 16 Meter hohe Tsunami die Stadt schluckt. Und man sieht noch das letzte Stockwerk eines vierstöckigen Gebäudes.
Er zeigt ein Video auf seinem Laptop. Das Gebäude wird binnen Sekunden vom Wasser verschluckt. Er zeigt ein weiteres Foto, der Morgen danach. Es sei ein wunderschöner Morgen gewesen. Die Vögel hätten gesungen, erinnert er sich. Der Himmel wirkt wie in lilafarbenes Licht getaucht. Die Wolken haben sich wie für ein Gemälde postiert. Auf dem Boden hingegen nur Zerstörung. Der überwiegende Teil der Menschen wohnt jetzt 50 Meter über dem Meeresspiegel auf einem Berg. In dem zweiten Gebiet, das auf 9 Meter aufgeschüttet wurde, steht auch 10 Jahre nach dem Tsunami noch mehr als die Hälfte der Flächen leer. Die Einwohnerzahl liegt 20% unter der von 2011. Dazu gehört der Patissier Yuichiro.
Noch wohnen wir in einer städtischen Unterkunft, aber ich baue gerade hier unten mitten in der Stadt. Bald ziehen wir um.
Im Geschäft des 45-Jährigen duftet es nach Butter. In den Auslagen liegen liebevoll verpackte Kekse, in der Vitrine steht frischer Kuchen. Vor seinem Geschäft sieht es indes ein bisschen traurig aus. Der Spielplatz ist verlassen, trotz Mittagszeit sind die Geschäfte leer. Abends wirkt die ganze Gegend fast gespenstisch. Auch 10 Jahre nach dem Tsunami gibt es nicht genügend Kinder in Rikosentakata für einen Schulbetrieb. Zurückgekommen sind meist alte Menschen. Jüngere haben sich anderswo etwas aufgebaut. Manche haben auch Sorge vor einem weiteren Tsunami an der japanischen Pazifikküste. Und in der Region Fukushima, die weiter südlich liegt, auch vor der radioaktiven Strahlung. Wer sich über die aktuelle Lage in dem Atomkraftwerk einen Eindruck verschaffen will, kann das im Informationszentrum des Kernkraftbetreibers TEPCO tun, nur wenige Kilometer vom AKW entfernt. Den ersten Überblick über das damalige Geschehen gibt ein Film. Ansonsten geht es in der Ausstellung um die aktuellen Herausforderungen in dem havarierten Kraftwerk. Etwa die mehr als 1000 Tanks mit Tritium belastetem Wasser auf dem Gelände. Es ist das Kühlwasser aus den geschmolzenen Reaktoren. Nächstes Jahr werden die Tanks voll sein. Doch wohin damit? Die Regierung kam zu dem Schluss, die günstigste Variante sei ein Ablassen ins Meer. Ausstellungsleiter Jun Tsuoka.
Von den zwei Möglichkeiten der Wasserentsorgung, es verdunsten oder verdünnt ins Wasser abzulassen, glauben wir nach der wissenschaftlichen Untersuchung, dass es den Menschen weniger schadet und die realistischere Variante ist, es ins Meer einzuleiten. Aber natürlich bereitet das den Fischereibetrieben Sorgen, die um ihren Absatz bangen. Deshalb wird darüber noch diskutiert.
Eigentlich hatte die Regierung ihre Entscheidung bereits bekannt geben wollen, diese dann jedoch kurzfristig zurückgezogen, ohne einen neuen Termin zu nennen. Nach Informationen des ARD-Hörfunks gibt es jetzt auch die Option, weitere Tanks aufzustellen, obwohl das bislang nie zur Debatte stand. Ruhig schaukeln die Schiffe im Hafen von Onahama. Heute sind nur die Küstenfischer rausgefahren, deshalb ist in der Fischverarbeitungshalle nicht viel los. Um Punkt 11 wird mit der Glocke gebimmelt. Dann versammeln sich rund ein Dutzend Männer um die blauen und orangefarbenen Kisten. Toshihito Ono hat ein Unternehmen für Fischverarbeitung und leitet auch eine entsprechende Genossenschaft. Die Situation sei schwierig. Der Ruf Fukushimas durch den Unfall ruiniert. Dass die Regierung ihre Entscheidung über das Wasser nochmals vertagt hat, sieht er als gutes Zeichen.
Wir waren ja auch erst davon ausgegangen, dass sich die Regierung schon entschieden hat. Aber im Laufe der Gespräche haben sie gemerkt, dass der Widerstand gegen das Ablassen des Wassers größer ist, als sie erwartet hatten. Vielleicht besinnen sie sich deshalb noch.
Und selbst wenn es eingeleitet würde, möchte er, dass man statt von kontaminiertem von behandeltem Wasser spricht. Andernfalls würde der Ruf Fukushimas noch schlechter, sagt er.
Wenn es sich nicht vermeiden lässt, dann sollte das Wasser von unabhängigen Experten nachgeprüft werden, zum Beispiel von den Vereinten Nationen. Denn weder wir Fischer noch die Bevölkerung haben ausreichend wissenschaftliche Kenntnisse, um die Qualität des Wassers zu beurteilen. Deshalb braucht es da eine Kontrollinstanz.
Das sagt auch Florian Gehring vom Deutschen Bundesamt für Strahlenschutz. Zur Not müsse es nachgereinigt werden. Dann aber sieht er kein Problem für ein Einleiten des Wassers, auch weil die Küste vor Fukushima steil und tief abfalle. Der Stoff Tritium würde schnell verdünnt.
Er reichert sich nicht groß im menschlichen Körper an, er hat keine großen Wirkungen und ist deswegen relativ ungefährlich. Und man sieht es auch, jedes Kernkraftwerk auf der Welt hat Tritiumableitungen.
Würde Japan das Wasser über einen Zeitraum von 10 Jahren einleiten, wäre die Belastung zu vernachlässigen. So Gehring vom Bundesamt für Strahlenschutz. Neben der Frage, was mit dem tritiumhaltigen Wasser passiert, steht Kernkraftbetreiber TEPCO auch beim Rückbau des AKW vor enormen Herausforderungen. Unter anderem muss die Kernschmelzmasse untersucht und dann irgendwann entfernt werden. Japan betritt damit Neuland, so etwas wurde noch nie gemacht. Dazu wurde in Großbritannien extra ein Roboterarm entwickelt, doch wegen der Pandemie ist alles ins Stocken geraten. Zuletzt versuchten Mitarbeiter am AKW herauszufinden, wie es um die nicht geschmolzenen Brennstäbe steht, so der Leiter des TEPCO-Informationszentrums Tsuruoka.
Derzeit werden aus den Reaktoren 1 und 2 die Trümmer entfernt, die durch die Explosion entstanden sind. Und es wird die radioaktive Belastung untersucht. Das dient der Vorbereitung, um die Brennstäbe herauszuholen.
Läuft alles nach Plan, soll das 2027 passieren und bis 2031 abgeschlossen sein, sagt der Leiter des TEPCO-Informationszentrums. Es dauert so lange, weil wegen des radioaktiven Staubs umfangreiche Vorbereitungen nötig sind. So muss eine extra Ummantelung für jeden einzelnen Reaktor gebaut werden. Mit dem Informationszentrum will TEPCO für Transparenz sorgen und zeigen, was es aus der Katastrophe gelernt hat. Das gelingt zwar an vielen Stellen. Kritische Stimmen bleiben allerdings außen vor. Wer mit dem Auto in Fukushima unterwegs ist, wird sich garantiert mindestens einmal verfahren. So viele Straßen sind neu entstanden, dass die Navigationsgeräte kaum hinterherkommen. Und einige Ortsteile sind wegen hoher Strahlenwerte nach wie vor Sperrzone. Es ist ein beklemmendes Gefühl, durch die verlassenen Gegenden zu fahren. Fast so, als bewege man sich in einer Filmkulisse. An einer Ecke steht ein Elektronikmarkt. Er hätte einen Tag nach der Reaktorkatastrophe eröffnen sollen. An einer anderen ein bunt bemalter VW-Bus. Seit 10 Jahren. Zu den Orten, in denen erst in den letzten beiden Jahren überhaupt Teile freigegeben wurden, gehört Okuma. Rund 7 Kilometer südwestlich vom Atomkraftwerk Fukushima Daiichi. Im Supermarkt sind die Regale vor allem mit 2 Dingen gut gefüllt. Alkohol und Instant-Suppennudeln. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass in Okuma vor allem männliche Singles leben. Konkret sind das 600 Arbeiter von TEPCO, die den kontaminierten Müll entsorgen. Insgesamt leben in ganz Okuma nicht einmal 1000 Menschen. Vor der Katastrophe waren es 10-mal so viel. Und auch hier. Zurückgekommen sind vor allem ältere Menschen. So wie Hideyatsu Matsunaga und seine Familie. Er hat durch den Tsunami sein altes Haus am Meer verloren und nun in Okuma-Stadt neu gebaut. Im Garten wachsen Gemüse und Mandarinen. In einem Teich schwimmen Koi-Karpfen.
Sicher, früher haben wir an der Küste gewohnt, am Meer. Aber andererseits fühlen wir uns inzwischen auch hier wohl. Wir haben einen Fluss in der Nähe, so wie früher. Also, es ist doch Heimat geworden.
Obwohl Hideyatsu früher selbst politisch für die Liberaldemokraten, die Japan seit Jahrzehnten fast durchgängig regieren, aktiv war, fühlt er sich in gewisser Weise betrogen.
Wir sind aufgewachsen in dem Glauben, dass ein AKW eine super sichere Sache ist. Das war sozusagen wie eine Art Gehirnwäsche. Bloß diese Sicherheit ist zusammengebrochen. Heute sage ich, dieses Wundermittel, Atomkraft von null auf sofort sehr viel Energie zu produzieren, ist vielleicht attraktiv, aber die Sicherheit geht vor. Das sollten wir laut weitersagen.
Es sei schon verrückt, dass Deutschland danach den Atomausstieg erklärt habe und Japan immer noch weiter auf Atomenergie setze, findet der 68-Jährige. Das sehen seine Freunde Hideto und Hiromi Tachibana, die gerade zu Besuch sind, ähnlich.
Die nationale Energiepolitik setzt auf Atomkraft. Dennoch, trotz dieses Unfalls hat sich die Regierung bis heute nicht bei uns entschuldigt. Ich habe kein Vertrauen mehr in die Regierung.
Diese hat auch viel zu wenig getan, um das Image der Region zu verbessern. Die Menschen seien weiter misstrauisch.
In einem Gemüsegeschäft lagen zwei Sorten Paprika nebeneinander. Die einen kamen aus China und die anderen aus Fukushima. Letztere waren sogar billiger, aber ein Kunde sagte trotzdem, aus Fukushima. Nein, danke, ich nehme lieber Paprika aus China.
Immer noch sind die Vorbehalte innerhalb der japanischen Bevölkerung gegenüber Lebensmitteln aus Fukushima groß, obwohl Japan inzwischen Produkte fast überall hin exportieren darf. Georg Steinhauser ist Professor für Radioökologie an der Leibniz-Universität Hannover. Lebensmittelsicherheit in Fukushima ist eines seiner Spezialgebiete.
Ein Verzehr der Produkte in Fukushima ist meines Erachtens völlig unproblematisch. Die Lebensmittelsicherheit in Japan hat ein Maß an Sicherheit erreicht, das es weltweit wahrscheinlich kein zweites Mal gibt.
Der Radioökologe hatte bereits 2014 einen Selbstversuch gemacht und sich während eines Japan-Aufenthaltes 3 Monate lang nur von Produkten aus Fukushima ernährt. Als er wiederkam, war er selbst überrascht, dass er keinerlei erhöhte Werte aufwies. Doch es gibt auch immer wieder Ausreißer. So wurden im Februar bei einer Fischart 5-fach erhöhte Cäsiumwerte festgestellt. Das Misstrauen gegenüber der Regierung und dem Energiebetreiber TEPCO und anderen aus der Branche sind aufgrund zahlreicher Versäumnisse groß. Die Wahrheit wurde manches Mal erst auf öffentlichen Druck hin bekannt. Immer wieder kamen Bestechungsskandale ans Licht. Fukushima wiederzubeleben ist da doppelt schwer. Die Bevölkerungszahl in den Gemeinden rund um das havarierte AKW liegt weit unter der von 2011. Die Regierung pumpt deshalb Milliarden in die Region. Ab diesem Frühjahr zahlt sie Umzugswilligen Prämien von bis zu 16.000 Euro. Und sie setzt auf Spitzentechnologie, damit Fukushima zu dem wird, was der Name bedeutet. Glücksinsel oder Insel der Freude. Für Takahide Matsura ist die Region das schon auf gewisse Art und Weise. Er hat hier auf dem Roboter-Testfeld beste Bedingungen für seine Firma Terra Labo gefunden.
Wir entwickeln Drohnenflugzeuge und um die zu testen, braucht es eine Lande- und Startbahn von einer bestimmten Länge. Und die gibt es für industrielle Zwecke in ganz Japan nur in Fukushima. Deshalb haben wir uns direkt, nachdem es ausgeschrieben war, beworben und den Zuschlag bekommen.
Der Hühne steht in seinem Hangar. Als das Roboter-Testfeld 2018 eröffnet wurde, war es das erste weltweit mit einem Drohnen-Testgelände. Auf der 500 Meter langen Startbahn wartet bereits der Stolz von Firmenchef Matsura. Ein Drohnenflugzeug hebt ab. Der Prototyp kann bis zu 140 Kilometer pro Stunde erreichen, ist aus Verbundwerkstoff und wiegt keine 20 Kilo. Weil die Drohne kaum Metall enthält, könnte sie unter anderem gut für militärische Zwecke eingesetzt werden.
Wir bekommen Zuschüsse von der Stadt, von der Präfektur. Es sind Fördermittel für den Wiederaufbau von Fukushima vorhanden. Und es gibt weitere, sehr günstige Bedingungen für uns. Und da wir jetzt hier sind, können wir auch leichter neue Investoren suchen und finden.
Musik Ähnlich ist die Situation beim Fukushima Hydrogen Energy Research Field. Auf einer Fläche von 22 Hektar wird dort zur Wasserstoffproduktion geforscht. 5 Unternehmen haben sich unter dem Dach der staatlichen Organisation für Forschungs- und Entwicklungsprojekte, kurz NEDO, zusammengeschlossen. Alles ist streng geheim, die Anlage darf nur von außen besichtigt werden. Eiji Ohira arbeitet bei NEDO. Er hat den etwas umständlichen Titel Generaldirektor der Abteilung Batterie für die nächste Generation und Wasserstoff. Er führt herum und bleibt vor mehreren Tanks stehen.
Das sind Speichertanks. Wir haben 8 davon. Jeder ist 18 Meter hoch und kann etwa bis zu 5 Kilo Wasserstoff aufnehmen.
5 Kilogramm Hydrogen can be stored in the system.
Die Anlage, die erst vor einem Jahr eröffnet wurde, gilt als Leuchtturmprojekt, auch weil sie mit Solarstrom betrieben wird. Sie passt gut zu den Klimazielen Fukushimas. Bis 2040 soll sämtliche Energie erneuerbar gewonnen werden. Die Präfektur nimmt in dieser Hinsicht eine Vorreiterrolle in Japan ein. Und der Ausbau des Wasserstoffs ist eins der zentralen Ziele der japanischen Regierung. Ohira fährt in Japanisch fort.
Forschungen zu Wasserstoff sind ja schon mehrere Jahre alt, aber unsere Technologie steckt immer noch in den Kinderschuhen.
Ziel müsse es zudem sein, grünen Wasserstoff zu produzieren. Das bedeutet, Wasserstoff, der durch Wasserspaltung aus erneuerbaren Energien wie Wind- oder Sonnenenergie oder Wasserkraft gewonnen wird.
Um die Energiestruktur eines Landes zu verändern, braucht es Jahrzehnte. Wir denken in 20 Jahren an den nächsten Schritt. Forschung und Entwicklung ist die eine Sache, aber wir müssen auch das Vertrauen der Bevölkerung für Wasserstoff gewinnen. Und es müssen junge Leute ausgebildet werden, die unsere Systeme weiterentwickeln können.
Noch sei das Misstrauen der Bevölkerung gegenüber Wasserstoff sehr groß, so der Generaldirektor. Interessant ist, wie beim Roboter-Testgelände geht es auch beim Wasserstoffzentrum momentan weniger darum, Arbeitsplätze zu schaffen und Menschen dauerhaft an die Region zu binden. Vielmehr müsse das angekratzte Image Fukushimas aufpoliert und das Bild der Reaktorkatastrophe durch etwas Neues, Fortschrittliches ersetzt werden, sagt Ohira. Dabei sollen im Sommer die Olympischen Spiele helfen. Sie sollen im Zeichen des Wasserstoffs stehen.
Wir hoffen, dass für die Sommerspiele unser Wasserstoff für das olympische Feuer verwendet wird. Gerade weil er hier in Fukushima mit Strom aus erneuerbaren Energien produziert wird.
Das wäre sicher ein wichtiges Signal für die Menschen in Fukushima. Olympia, so wird die japanische Regierung nicht müde zu betonen, soll ein Zeichen für den gelungenen Wiederaufbau 10 Jahre nach der Katastrophe sein. Ob diese Rechnung aufgegangen ist, darüber gehen die Meinungen der Menschen in und um Fukushima auseinander. So meint der Deutsche Jürgen Oberbäumer.
Naja, es ist eben ein Symbol für die fehlende Aufarbeitung, meine ich. Also man kann viel machen, aber man kann nicht aus einem krummen Draht einen geraden Draht machen. Das ist vorbei. Und die Regierung hat also diese Olympischen Spiele ganz bewusst geholt, um den Leuten etwas zu geben, gut, man kann sagen, Hoffnung zu geben, wie das jetzt von offizieller Seite heißt. Ich würde eher sagen, man möchte einfach die Aufmerksamkeit woanders hinlenken.
Auch der Rentner Fumiaki Kono aus dem vom Tsunami schwer getroffenen Rikuzen Takata ist skeptisch.
Die Olympischen Spiele finden ja alle 4 Jahre statt. Aber die Region hat sich von dem Tsunami dieser Größe noch nicht erholt. Und überhaupt ist auch kein Olympia in Japan, sondern in Tokio. Und das hat mit uns nichts zu tun. Im Gegenteil, durch Olympia hat sich der Aufbau hier sogar verlangsamt und ist doppelt so teuer geworden, weil Gelder und Arbeiter erstmal nach Tokio gegangen sind.
Das sieht sein Namensvetter Makoto von der Stadtverwaltung ein bisschen anders.
Wir hatten zunächst die Sorge, dass sich durch Olympia alles nur noch um Tokio und die damit verbundenen Neubauten dreht. Doch von diesem ganzen negativen Effekt haben wir Gott sei Dank relativ wenig gespürt. Unsere Stadt wird Athleten aus Singapur aufnehmen und darauf freuen wir uns alle.
Ob das so kommt, wird man erst noch sehen. In der japanischen Bevölkerung gibt es große Vorbehalte gegen Olympia. Eine Mehrheit ist dagegen. Ebenso wie gegen die Fortführung der Atomkraft. Dennoch wird sie mit aller Macht vorangetrieben. Kurz vor Jahresende gab der Gouverneur einer der am schlimmsten vom Tsunami betroffenen Regionen grünes Licht für das Wiederanfahren eines AKW im kommenden Jahr. Japan hat viel geschafft in den 10 Jahren seit dem 11. März 2011. Aber eines hat sich nicht geändert. Was die Bevölkerung will, interessiert die Regierung wenig. Sie macht einfach weiter wie immer.
Seebeben, Tsunami und 3 Kernschmelzen. Vor 10 Jahren schaute die ganze Welt nach Japan zum Super-GAU von Fukushima. Das war die Reportage von unserer Korrespondentin Katrin Erdmann. Ich bin Liane Stahl und diese Sendung gibt's auch auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.